Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich freue mich sehr, euch alle zu sehen, jeden Einzelnen. Und es freut mich auch, dass ich am Thema vom letzten Sonntag heute noch weitermachen darf. Wir hatten es am letzten Sonntag von der Ehe, vom Ehebund gehabt, von diesem Segen, der Gott in unsere Beziehungen zwischen Mann und Frau schenken möchte. Und ich darf hier weiterfahren. Persönlich bin ich begeistert und überzeugt von der Schönheit und dem Segen, den Gott uns mit der Ehe schenken möchte. Auch wenn wir ganz viele Stimmen um uns herum hören, die die Ehe für ein Auslaufmodell erklären möchten oder gar für einen Witz. Man findet ganz viel schlechte Witze über die Ehe und keinen einzigen guten, habe ich gemerkt. Und ich freue mich aber, daran festzuhalten und heute tiefer zu graben, wie wir daran arbeiten können, dass die Leidenschaft miteinander und füreinander ein Leben lang zunehmen kann. Oliver hatte das letzte Mal von einem lebenslangen Honeymoon gesprochen. Flitterwochen, ein lebenslanger, das wäre ja zu gut, oder? Also, ich gebe ja zu, ich bin da in solchen Dingen schon auch ein bisschen ein Romantiker. Also ich genieße das sehr, mit meiner Frau verliebt zu sein. Und ich will das mein ganzes Leben lang bleiben. Ich will nicht sagen, dass das irgendwann ein Ende hat. Und ich glaube auch, dass Gott das nicht meint, dass diese Liebe füreinander ein Ende haben soll. Und Oliver hat das letzte Mal mit der Stelle aus dem Epheser 5 geendet, worin es darum ging, dass wir einander lieben sollen und uns damit selber Gutes tun. Wir sehen den Vers später nochmal. Und diese Woche habe ich dann auf dem WhatsApp-Status von meiner Schwester einen einfachen, aber ganz liebevollen Comic gesehen, den ich euch hier zeigen möchte. Wenn es dann geht. Ja, genau. Ich mag diese Baby Blues Büchlein. An vielen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber an vielen Stellen sprechen sie den Eltern aus dem Herzen. Und in diesem Bildstreifen hier, da kann man ganz lange hineinschauen und sieht immer wieder Neues. Aber die Aussage ist, dass dieses Familienmami sich im Alltag durch all den Trubel völlig verfälscht wahrnimmt in den Spiegeln und durch den Anruf von ihrem Mann wird sie wieder zu einer schönen, zu einer selbstsicheren Frau, zu der Frau eigentlich, die sie ist und die sie auch für ihren Mann ist. Das sieht er in ihr und das spricht er ihr zu und die anderen Spiegel, die verblassen, die haben kein Anrecht auf ihr Leben. Wie ist es euch ergangen? Konntet ihr euren Partner, euren Partnerinnen, ist heute ein bisschen schwierig, also wenn ich manchmal nur die eine oder die andere Form verwende, dann entschuldigt mir das. Konnt ihr ihnen die Aufmerksamkeit schenken? Konntet ihr sie lieben? Wisst ihr, wie ihr ihnen eure Liebe am besten zeigen könnt? Ist es Lob und Anerkennung? Gute Worte? Ist es Zweisamkeit, einfach Zeit miteinander zu haben? Oder ist es ein Geschenk, das von Herzen kommt? Etwas, wo das andere merkt, oh, der hat das jetzt extra für mich gemacht, der hat jetzt mich gesehen da drin. Ist es Hilfsbereitschaft? Erfährt dein Gegenüber dadurch, wie du mithilfst, deine Liebe? Ist es Zärtlichkeit? Ich gebe zu, dass mich das nach 13 Jahren Ehe immer noch beschäftigt. Ich bin da immer wieder am Suchen, wie ich denn die Liebe meiner Frau, und ich bin ja mega begeistert von ihr, wie ich ihr diese Liebe zeigen kann, dass sie merkt, wie viel sie mir bedeutet. Eben wie wir das letzte Mal gehört haben, die Liebe als ein Tunwort, etwas, das aktiv ist, das nicht einfach selbstverständlich ist. Und Paulus zeigt uns mit seiner Aussage, dass wir mit der Liebe für den anderen und selbst Gutes tun, dass hier offenbar ein großes Potenzial drin liegt. Wir kriegen ein bisschen eine Ahnung davon, dass hier eine weitere Chance liegt, in unserem Leben Gutes zu tun, gesund zu leben. Gott hat eine gute Absicht mit Gemeinschaft. Glaubt ihr das? Mal ganz generell. Er ist ein Gemeinschaftsgott. Wir erkennen dies an vielen Stellen in der Bibel, wo er Gemeinschaft hat mit den Menschen, wo Gott Gemeinschaft hat untereinander und wo er die Menschen auch zur Gemeinschaft ermutigt. Und da ist die Ehe, man könnte schon fast sagen, eine extreme Form von Gemeinschaft. Und weil es eine extreme Form von Gemeinschaft ist, glaube ich, hat Gott auch extrem gute Absichten mit der Ehe. Es ist schon krass, was für eine große Bedeutung Gott in der Ehe sieht. Es hat mich auch in der Vorbereitung auf heute einfach irgendwie wieder ergriffen. Ich meine, er weist immer wieder und mehrmals in der Bibel darauf hin, dass die Gemeinde seine verlobte Braut ist. Also wir sind noch nicht mit Jesus verheiratet, aber wir sind ihm versprochen. Schon krass, er ist noch nicht mal geheiratet und es ist so ein Riesending für ihn. Und dass er sich auf diese Braut freut, dass die Braut herausgeputzt wird und dass er sich freut, sie heimzuholen, eben die Ehe zu vollziehen und das Hochzeitsfest im Himmel zu feiern. Hey, Gott maßt dieser Ehe also eine riesige Bedeutung zu, dass das eigentlich dass der Höhepunkt oder das Ende von dem ist, was er mit dem Menschen geschafft hat. Nicht das Ende, aber der Höhepunkt dort, was dann weitergeht mit dem Menschen. Wisst ihr, wir haben einen absolut leidenschaftlichen Gott. Ein Gott, der über uns jauchzt, wie wir lesen, der den verlorenen Sohn, der ihm um den Hals fällt und ihn überschwänglich küsst und nicht mehr aufhören kann, der sich wünscht, dass wir mit ihm eins sind. Oder ich bin über einen Vers gestolpert, der so in der Bibel steht: Du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen. Boah, das tönt doch gut, oder? Sag das mal deiner Frau. Du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen. Und natürlich ist das aus dem Hohelied ein poetisches Bild für die Braut, aber auch sinnbildlich für die Gemeinde. Wir haben Jesus Herz genommen mit einem einzigen Blick von unseren Augen. Sind wir so eine Braut für Jesus? Wow, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu putzen. Aber das ist ja schön, dass er das schon in uns sieht, oder? Und ist es nicht so, sollte es nicht so sein, dass die Ehe auch das Beste aus allem irgendwie vereint? Eine Ehe kombiniert doch auf eine selbstbestimmte, selbstgewählte Weise verschiedene Dimensionen, die wir aus dem Alltag kennen. Die Ehe ist eine Möglichkeit, wo du Freunde, Geschwister und Jesus einfach zusammenbringen kannst. Ich wünsche uns allen sehr, dass die Ehe ein Ort sein kann, wo ihr eine Freundschaft leben könnt. Eine Freundschaft, wo ihr vielleicht ähnliche Interessen habt, wo ihr zusammen Spaß haben könnt, wo ihr zusammen ähnliche Hobbys habt, wo ihr zusammen die gleichen Witze reißen könnt, vielleicht auch, wo ihr gleich ein Fußballclub-Fan seid oder vielleicht gerade nicht. Einfach eine Freundschaft mit deiner Frau, eine Freundschaft, die nicht aufhört, wenn man sich Tschüss sagt. Aber nicht nur eine Freundschaft, sondern eine Ehe darf auch einen Ort sein, einer Nähe. Ich habe jetzt hier Geschwister aufgeschrieben, weil ich eben ein anderes Wort gesucht habe für Ehe. Wenn du mit Geschwistern aufwächst, du kennst sie sowas von gut. Das ist so lässig und manchmal so brutal. Aber das wünsche ich uns in der Ehe. Und ich glaube, Jesus hat das auch vor mit der Ehe, dass wir einander so gut kennen dürfen im Verlauf der Zeit. Nicht, dass wir nicht mehr darüber sprechen müssen, aber dass wir so gut wissen, wo der andere steht, dass wir so gut den anderen kennen, dass wir ihn verstehen, dass wir ihm in der Liebe begegnen können. Eine Vertrautheit. Geschwister und ein Zuhause zeigen doch auch eine Vertrautheit. Dorthin, wo du gerne nach einem Arbeitstag oder nach einer strengen Sitzung am Abend oder irgendwann, wo du gerne zurückkommst und weißt, da bin ich wohl, da bin ich vertraut, da bin ich angenommen. Und aber darüber hinaus mehr möchte Jesus auch Gott in deiner Beziehung sein. Er ist das, was wir alle zum Leben brauchen, was auch jede Ehebeziehung zum Leben braucht. Und deshalb schließen wir den Ehebund ja auch mit Gott. Deshalb fügt er ja auch Mann und Frau zusammen, weil er da mit dabei sein will. Mit dem wunderbaren Ergebnis, das wir dann auch im Prediger so schön beschrieben lesen können. So ist es ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt, dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Eine sehr vielschichtige Passage über Gemeinschaft, die man auch immer wieder mal vielleicht in einer Traupredigt hört. Und es ist auch mal gut, die mal zu hören, wenn es keine Traupredigt ist, sondern wenn es um die Ehe geht. Ich glaube, Jesus, er will uns das wirklich geben. Er will wirklich, dass die Gemeinschaft ein Ort ist, wo ihr einander wärmen könnt, wo ihr einander aufhelfen könnt, wo ihr einander stärkt, zusammen mit Gott, der das überhaupt erst möglich macht. In der Bibel lesen wir so viele gute Verheißungen über Gemeinschaft. Wir haben es heute schon gehört, Jesus ist mitten in der Gemeinschaft. Wenn zwei im Namen von Jesus zusammen sind, oder drei, aber in der Ehe sind es jetzt mal zwei zuerst, da ist Gott mitten unter ihnen. Wie gut! Er möchte uns schenken, dass wir eines Sinnes sind. Ich glaube, auch in der Ehe möchte er uns einen Sinn schenken und nicht zwei diametral auseinandergerichtete Strömungen in einer Ehe. Das ist dann ziemlich mühsam. Aber er will uns auch helfen, dass wir einander die Lasten tragen können. Das sind alles Versen, die sich allgemein auf die Gemeinschaft beziehen. Aber wenn ihr in der Bibel etwas von Gemeinschaft liest, dann gehört auch die Ehe dazu, was eine Gemeinschaft ist. Zum Guten anspornen, einander in Liebe ertragen. Liebe deckt Sünde zu. Einander immer wieder vergeben. Ja, wir brauchen das so sehr gerade in einer Ehe. Mit Gott als Drittem in diesem Segensbund ist alles da, damit die Ehe das Beste aus allem eben werden kann. Ich bin so dankbar darüber, dass wir Jesus haben. Ich meine, die einfachen, die guten Dinge, da kannst du ja schnell mal sagen, da brauchst du Jesus nicht dafür, auch wenn das nicht stimmt, aber man kann das sagen. Aber einander zu tragen, in Höhen und Tiefen, einander zu vergeben, bis ans Limit und darüber hinaus, da brauchen wir Jesus. Machen wir uns bewusst, es gibt nur eine Ehebeziehung. Und sie verdient unsere absolute Aufmerksamkeit. Sie ist einzigartig. Und sie soll Gottes Liebe sichtbar machen. Für einander, für deinen Partner, deine Partnerin und für die Menschen um uns herum. Und so ist es nicht erstaunlich, dass es wichtig ist, dass wir aus einer freudvollen, aus einer uns gut tuenden Ehe leben sollen. Die Freude an unserem Beziehungsstatus, jetzt eben hier die Ehe, soll die Basis dafür sein, wie wir unsere Energie im Leben einsetzen. Damit wir gesund leben können. Es ist nicht ein Nebenprodukt. Es geht nicht darum, dass wir irgendeine Zweckehe leben bis zur gegenseitigen Zerstörung. Eine Ehe ist immer für den anderen, ist immer für das Gegenüber. Es geht in der Ehe nie um dich, sondern immer um das andere. Wir wollen weder von Gott noch von unserem Ehepartner einfach Zweck als Zweck oder Pflicht verstanden werden. Es ist nicht die Absicht. Nicht Job oder Dienst ist die oberste Ambition, sondern dein Partner, deine Ehegemeinschaft, auch die Selbstverwirklichung nicht. Man kann ja schon sagen, wenn jeder für sich selber sorgt, dann ist für alle gesorgt. Aber man kann auch umgekehrt sagen, wenn jeder für den anderen sorgt, dann ist auch für jeden gesorgt. Eine solche Ausrichtung der Ehe, die schafft Kraft und Verständnis für Gottes Absicht für unser Leben in allen Bereichen, wo ihr zusammen als Paar durchgeht. Hat die Ehe die Priorität im Alltag und in deinen Lebensentscheidungen? Oder wie würde dein Leben und deine Ehe aussehen, wenn du dich bei deinen Lebensentscheidungen jeweils fragen tust, was die Konsequenzen für die Ehe sind und ob sie das wert sind? Es ist mir schon bewusst, dass wir hier dass ich heute in einem ausgeprägten Fokus auf diese Ehebeziehung lege, und das soll heute auch so sein. Und trotzdem möchte ich hier klar machen, es geht nicht um einen Selbstzweck. Das Ziel ist nicht eine selige Abkapselung in einem Haus, Hüsli mit Tuyahak, haben wir jeweils als junge uns darüber lustig gemacht. Es geht nicht darum, uns abzukapseln, auch wenn vielleicht für dich absolut wichtig und wertvoll ist, dass du ein Haus haben kannst mit deiner Familie, sondern Gott hat Mann und Frau zusammen geschaffen, dass sie eins werden, mit der klaren Absicht, dass ihre Ehe, ihr Leben Frucht bringt, verbunden mit Jesus. Wir haben heute diesen Bibelvers in der Tageslosung auf YouVersion, oder, dass wir mit der Rebe von Jesus verbunden sind und so Frucht bringen können. Und da geht es nicht nur um Kinder. Ich bin so froh und dankbar überall dort, wo Kinder sein dürfen. Und es tut mir ausgesprochen leid. Und es macht mich wirklich traurig, wenn Kinderwünsche auch unbeantwortet, unerfüllt bleiben. Aber Gottes Vorstellung von Frucht geht weiter als einfach Vermehrung. Als Ehepaar sind wir gerufen, die Welt zu verändern. Von innen heraus. Zuerst an uns selbst, und wir werden selbst geformt durch die Ehe, aber dann die Familie, das Umfeld, und dann kann das hineinwachsen in die Gemeinde, in die Nachbarschaft. Was für ein Power liegt in dieser Zelle, die Jesus in der Ehe geschaffen hat. Jesus fragt dich, fragt mich, willst du oder eben besser, wollt ihr davon ein Teil sein? Wollt ihr euch da mit Josua eins machen mit seinem Versprechen und sagen, ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Ich wünsche uns das sehr. Und heute soll es auch konkret werden. Ich hoffe, das gelingt mir. Der Raum zwischen dem Dir und dem Mir soll ein göttlicher Raum sein, den Gott einnehmen kann und aus dem Gott in die Leben hineinwirken kann. Wenn wir das letzte Mal von der Liebe füreinander gehört haben, das ist die Folie von Oliver, dann ist es wichtig zu verstehen, dass eine solche Liebe nicht normal ist. Die ist nicht natürlich. Natürlich, auf der ganzen Welt können Menschen einander lieben, gern haben, froh sein umeinander. Sie sind ja auch alle Gottes Geschöpfe. Aber eine Liebe, die ans Limit und darüber hinausgeht, die ist nicht normal. Eine solche Liebe, die kann nur von Gott kommen. Eine Liebe, die nicht das eigene sucht, sondern geduldig und freundlich ist, die anständig ist und nicht böse oder bitter wird, die die Wahrheit sucht und Ungerechtigkeit nicht will, sondern bis ans Ende glaubt und hofft und leider manchmal auch duldet. Ja, das ist eine sehr hohe Liebe. Gerade für eine Ehe, wenn man durch so viele Ups und Downs vielleicht geht, einander so nah ist, so schnell auch wirklich weh machen kann, Vergangenheiten oder Familiengeschichten, Launen und was auch immer uns einholen kann. Es gibt wahrscheinlich keinen Ort, der so viel Konfliktpotenzial in sich vereint wie eine Ehe. Und da brauchen wir diese Liebe von Gott. Aber wie machen wir denn das? Und wenn wir hier die Verse vom Oliver vom letzten Mal anschauen, dann sehen wir, dass einzelne Verse ausgelassen sind. Und vielleicht habt ihr die ja nachgelesen in der Bibel, dann seid ihr auch noch über anderes Spannendes gestolpert. Aber ganz speziell, dieser Vers 29, der hier nicht steht, ist ein Schlüssel, den ich gerne nach vorne hole. Ich habe auch den Vers 28 nochmals reingenommen, weil das so die Aussage vom letzten Mal war. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Oder umgekehrt, wer seinen Mann liebt, der liebt sich selbst. Und jetzt der Vers 29, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Er nährt und pflegt es. Er nährt uns und pflegt es, wie Christus die Gemeinde. Ja, ich bin sehr froh, dass Christus die Gemeinde auch nährt und pflegt, auch wenn es vielleicht manchmal knorzt oder wenn ihr vielleicht manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und denkt, oh Mann, was machen die wieder? Aber es scheint so zu sein, dass die Liebe nicht einfach ein Selbstläufer ist. Oder wie der gleiche Autor, der vorhin die Stelle aus dem Prediger geschrieben hat, nämlich Salomo, im Hohelied auch schreibt, Liebe ist stark wie Tod und Leidenschaft und unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Er spricht von einer Glut und einer Flamme. Eine Glut, die genährt werden muss, um zu einer Flamme zu werden, die aber auch nicht gelöscht werden kann. Was für eine Verheißung. Kennen wir das aus unserem Alltag? Irgendwie sind wir ja alle in dem Thema Beziehung ein bisschen Spezialisten. Ja, man setzt sich damit auseinander, auch wenn wir uns vielleicht auch mehr wünschen oder vielleicht manchmal zugeben müssen, dass wir hier an einer Stelle gelangt sind, wo wir nicht weiter können. Aber gerade auch die Ehe ist mega ein Thema, wozu ich uns alle einlade, einfach voneinander, von dem Leben voneinander zu lernen. Wir haben Leute hier, die erst kürzlich große Hochzeitstage gefeiert haben. Ich freue mich so darüber. Es ist für mich jedes Mal wunderbar, wenn ich höre, ja, wir sind schon 25 Jahre geheiratet, wir sind schon 50 Jahre geheiratet. Hey, ich bin einfach mega dankbar und aus solchen Leben können wir lernen. Und so freut es mich, dass ich zwei Paare in der Gemeinde finden konnte, die bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu erzählen, davon, wie es ihnen gelingt, die Ehe zu handhaben. Und ich möchte euch hier diesen Clip zeigen. Ganz vieles aus dem, was die beiden gesagt haben, hat Wichtiges oder hat Elementares darüber ausgesagt, wie sie die Ehe verstehen und wie Gott in ihrer Ehe einfach auch wichtig ist. Und ich möchte darauf eingehen, wie kann dann diese Ehebeziehung in unserem Leben den Raum gewinnen oder wie können wir den Raum geben, der ihr zusteht? Wie können wir sie nähren und pflegen, wie wir da lesen? Wie gehen wir mit ihr um, dass die Verheißungen, wie wir sie vorher gehört haben, real werden? Ich glaube, das Geheimnis darin liegt, wir haben einiges im Clip gehört, aber das Geheimnis darin liegt in einer leidenschaftlichen Liebe füreinander. Eine Leidenschaft, ähnlich wie Gott sie für uns Menschen hat. Eine Leidenschaft, die wir uns vielleicht manchmal auch so super romantisch vorstellen oder in den Büchern und Filmen sehen und lesen. Aber eine Leidenschaft, die uns, glaube ich, Jesus wirklich auch schenken möchte. Diese Leidenschaft, wir haben sie nicht aus uns selber, ist vielleicht frisch verliebt, zugegeben, noch ein bisschen etwas anderes, ist dort aber manchmal vielleicht auch stark irgendwie Hormonen oder Emotionen oder körperlich getrieben. Aber die selbstlose Liebe, die selbstlose Leidenschaft, sie kommt von Gott. Im Gebet richten wir uns auf sein Herz aus und erkennen seine Liebe für uns. Wow! Können begeistert sein von ihm, ergriffen von seiner Liebe und anerkennen, dass er der ist, der uns versorgt und in uns die Liebe schaffen möchte und auch die Frucht der Liebe, lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und aus dieser ruhigen Warte und mit dem Blick auf die größte Liebe überhaupt, dürfen wir von ganzem Herzen um Liebe und Leidenschaft für unseren Partner beten. Also nicht dafür, dass er das kriegt, sondern dass wir das für ihn haben dürfen. Wir dürfen beten, dass Gott uns die Augen für das Wunderbare öffnet, das er uns geschenkt hat mit dem Partner, mit dem Gegenüber, dass er ihn oder sie in ihn oder in sie gelegt hat. Mit dem wir von ihm beschenkt wurden. Wir dürfen Jesus bitten, dass er uns die Leidenschaft für das andere weckt. Und wir dürfen vielleicht schon auch bitten, dass das umgekehrt auch passiert, aber vor allem für sich selber, dass man wieder ganz neu entfacht und entflammt sein darf für das Gegenüber. Und Gott gibt uns gerne, wenn wir in seinem Willen beten, und es ist sein Wille, dass wir das Gegenüber lieben. Egal, ob vielleicht schon viel da ist oder ob gar nicht mehr viel da ist, Gott möchte uns mehr geben, möchte uns beschenken und uns helfen zu üben. dass wir Stoff haben für die Leidenschaft, dass wir sehen, was es dann da ist. Denn die Leidenschaft, sie wächst, aber natürlich nicht nur in unseren Gedanken und in unseren Herzen. Es ist wichtig, diese Leidenschaft auch zu kultivieren. Bist du begeistert von deinem Partner? Dann zeige es. Nimm es nicht als gegeben hin oder selbstverständlich. Zeig ihm deine Leidenschaft. Sei zärtlich mit deinem Partner, nicht nur im Schlafzimmer, vielleicht vor allem auch sonst. Wir haben es von der Liebe, Intimität im Zuhören ist wahrscheinlich wichtiger als Blumen. Echtes Interesse. Zeig ihm das. Wahrnehmen in der Ganzheit vom anderen. Zeig ihm, dass du begeistert bist und dich sehnst, jede Ecke von seinem Leben zu erkennen und zu einem Teil von deinem Leben zu machen. Das geht nicht einfach nebenbei, das geht nicht zwischen Tür und Angel. Hilf deinem Partner, betrachte deine Partnerin, nimm sie mit allen Sinnen wahr, und ich meine das wirklich so, wahre Leidenschaft, sie entwickelt sich in allen Dimensionen. Wenn eine Dimension fehlt, dann wird auch die Leidenschaft irgendwo nicht voll. Liebe verschwenderisch, mit allem, was du kannst, was mag sie, was mag er? Gib deiner Liebe unermüdlich Ausdruck auch, vielleicht wenn sie nicht erwidert ist, aber beginn sie einfach zu kultivieren. Kultiviere auch die Einzigartigkeit der Ehebeziehung. Es gibt viele Dinge, die du nur in der Ehe sagst, aussprichst, zugibst, vielleicht auch Sorgen. Es gibt aber auch viele Dinge, die du nur in der Ehe siehst, berührst, Nähe hast miteinander. Schätze dies. Lebe es und genießt es mit allem, was ihr einander schenken könnt. Und dann, ja, ich glaube, man kann das Knistern richtig heraushören, wenn diese Leidenschaft so entfacht wird, die Flammen kommen. Wir kommen dann zum Höhepunkt und sagen, wey, baut einander ganz bewusst auf, sagt, wie wertvoll das andere und wie wichtig das Gegenüber ist. Ui, das brünnte gut. Wie dankbar du für sie bist. Ui, das löscht nicht einmal. Smoke-Effekt, hä? Wie schön sie für dich ist, was du an ihr oder an ihm entdeckt hast, was du bewunderst an ihr. Und sei so konkret und so genau wie möglich. Weißt du, es ist schnell gesagt, ich hab dich lieb, und ich sage das auch viel zu meiner Frau, aber versuch doch mal zu sagen, was du denn liebst und was du denn so toll findest und wofür du so dankbar bist und was du so bewunderst. Es gibt so viel zu sagen und umgekehrt auch zuzuhören. Wenn dir das dein Partner sagt, dann höre zu und freu dich darüber, was er dir sagt. Lass dein Herz aufgehen. Hör nicht auf damit, nicht nach einem Tag, nicht nach einem Jahr, nicht nach 10 Jahren, nicht nach 25 Jahren, sondern lasst eure Herzen immer mehr zusammenschmelzen und ermutigt euch Vollgas, auch im Glauben. Es kann unterschiedlich aussehen, vielleicht wie jeder von euch die Beziehung mit Jesus lebt, je nachdem, wie das so passt. Aber jeder ist mit Jesus auf eine Art unterwegs. Tauscht euch darüber aus, was ihr von Jesus lernt, wo ihr dran seid, und hört zu, lernt für euch selber und ermutigt das Gegenüber, darin weiterzumachen, darin zu wachsen, darin euch voranzugehen, damit ihr vom Gegenüber lernen kann. Es wird eure Ehe verändern, wenn ihr so miteinander spricht und wenn ihr so aufeinander zuhört. Baut einander auf, ermutigt, facht das Feuer an und lasst die Flammen lodern. Die Leidenschaft, eine lodernde Liebe, sie ist kein Extra für die Ehe. Es ist der Schlüssel in der Beziehung, und es lohnt sich, darum zu ringen. Was machst du nun damit? Nach der letzten Predigt habe ich Barbara gefragt, wie ich sie denn lieben kann, ihr meine Liebe zeigen kann. Wir sind da immer noch dran, wie ich gesagt habe. Aber vielleicht ist heute beim Mittagessen die Gelegenheit, miteinander darüber zu sprechen, wie fest denn im Moment das Feuer der Leidenschaft lodert. Vielleicht passt das am Mittag nicht, aber vielleicht könnt ihr auch am Abend zusammen eine Kerze oder ein Feuer anzünden, draußen spazieren gehen und darüber sprechen. Wie können wir die Flamme zueinander wieder zum Lodern bringen? Ich bin mir bewusst, dass es auch verschiedene Umstände gibt, die die Freiheiten etwas beschneiden können, wie man Leidenschaft nähren kann. Wir haben 3 Kinder, für die wir gerne da sind, und wir sind nicht viel alleine und wir können meist nicht einfach nur machen, was wir möchten. Aber ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir uns als Ehepaar immer wieder bewusst machen, dass sich die Umstände der Ehe unterordnen müssen, dass wir einen Weg finden müssen und auch finden können, wie wir trotzdem unsere Leidenschaft bauen können. Es nützt nichts, wenn der Alltag wie am Schnürli läuft und unsere Beziehungen daran Schaden nehmen. Die Ehe vielleicht verkümmert. So werden wir langfristig schaden und ungesund leben. Sondern die Ehe soll unsere oberste Priorität, unsere oberste Ambition sein und bleiben, in dem, wie wir unser Leben gestalten, ohne dass die Liebe zu einem Selbstzweck wird. Vielleicht stellt ihr auch fest, dass ihr extrem viel Zeit zusammen verbringt und denkt, dass man daraus eigentlich auf eine glückliche Ehe schließen müsste. Aber ihr merkt, dass etwas fehlt, vielleicht Frucht fehlt. Die Ehe hat nicht das Ziel, sich in sich selbst zu verkriechen. Sie ist nicht für sich selbst, sondern dazu da, dass daraus Frucht entstehen kann. Vielleicht ist heute auch das Thema, wie Gott durch euch als Paar Frucht schaffen möchte. Ich möchte uns alle ermutigen, in die Leidenschaft füreinander zu investieren, für sich und für den anderen zu beten, die Leidenschaft zu kultivieren, das immer wieder nach vorne bringen, hervorheben und einander aufbauen. Nimm dir heute vielleicht einen oder 2 kleine Schritte vor, die du tun möchtest. Vielleicht bist du schon super da drin. Das ist ja super. Dann suche nach mehr oder ermutige andere auf ihrem Weg. Und vielleicht ist das Zuhören für dich auch eher frustrierend. Dann bete dafür, leg deinen Schmerz Jesus hin oder leg auch nachher, komm nach vorne, lass auch mit dir beten. Segne deinen Partner und ringe darum, dass die Leidenschaft da sein kann. Und vielleicht fehlt dir auch die Liebe von Jesus komplett, weil du sie nicht kennst, weil das für dich ein Fremdwort ist, wenn ich das hier so sage. Dann möchte ich dich ermutigen, diese Liebe zu suchen. Er hat dich so lieb, dass er für dich gestorben ist, dass du für immer bei ihm sein kannst, dass er dir diese Liebe schenken kannst. Du darfst diese Vergebung von deinen Sünden annehmen und sein Kind werden, auch heute. Ja, ich möchte jetzt, dass wir füreinander beten, oder ich werde jetzt für uns alle beten, und vielleicht könnt ihr aufstehen und dreht euch ein bisschen zueinander und blickt umher und schaut euch ein Paar an. Ihr müsst das einander auch nicht signalisieren, aber ich merke irgendwie, es ist mir wichtig, dass wir das auch zusammentragen können. Und wenn ihr zu Hause seid am Fernseher, dann überlegt euch doch vielleicht kurz ein Paar, einfach im Kopf, ihr müsst es nicht aufsprechen, welches ihr speziell segnen wollt, hier auf diesem Weg. Und so wollen wir da miteinander beten. Ja, Jesus, ich danke dir für das Geschenk der Ehe, das du ja machst und das so viel beinhalten kann. Und Herr Jesus, ich bitte dich um deinen Segen für ja all die verschiedenen Ehepaare in der Gemeinde, aber auch um uns herum, aber gerade die, wo wir kennen oder du uns jetzt aufs Herz legst. Herr Jesus, so bitte ich dich, dass du diese Ehen segnest und behütest, dass du sie schützt. Und ich bitte dich aber, dass, wie wir heute gehört haben, dass diese Ehen lodern dürfen füreinander. Jesus, dass die Leidenschaft in der Ehe zunehmen darf, dass die Leidenschaft eine Freude aneinander von dir geschenkt einfach der Gegenstand sein darf von diesen Ehen. Herr, und du kennst jeden von uns, du kennst jede Ehe von uns, du siehst, wo wir vielleicht auch straucheln, wo wir Mühe haben. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du in unsere Ehen kommst und uns aufzeigst und Wege zeigst, wie wir ja diese Dinge überwinden können mit deiner Hilfe und neue Schritte in neuen Segen mit dir gehen dürfen. Ja, so möchte ich euch segnen und segnet ihr untereinander die Paare. Ja, seid wirklich mächtig gesegnet im Namen von unserem guten dreieinigen Gott, dem Vater und Jesus und dem Heiligen Geist. Ihr liebt euch, ihr liebt eure Ehe und ihr habt nur das Beste darin vor. Amen.